Ist ja eigentlich eine abgefahrene Vorstellung, hier zu predigen und Gott sitzt im Publikum. Bin ich sehr leise, komme mir gerade so vor, als ob ich es wäre. Ich kann ein bisschen dicker sprechen. Ja gut, kann ich. Ja, siehst du, klappt hervorragend. Sogar ohne, dass ich meine Stimmbänder jetzt noch mehr bemühen muss, klappt das. Ist ja herrlich. Ja, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, nachdem Sandra das gebetet hat, gerade ist mir aufgefallen, es ist eigentlich eine total abgefahrene Vorstellung, dass Gott selbst im Publikum sitzt. Und ich wüsste irgendwie auch gerne mal, wie er sich so dabei fühlt, wenn ich jetzt hier vorne stehe und predige. Ob er die ganze Zeit irgendwie da sitzt und denkt, ach du liebe Zeit. Oder ob er möglicherweise aufgebaut ist davon, wobei ich jetzt nicht weiß, ob man Gott aufbauen kann. Oder, ja, kann man. Okay, Wolfgang nickt, also man kann Gott aufbauen, dann hoffe ich mal, dass ich es mache. Wobei ich gleichzeitig auch hoffe, dass er keinen schlechten Tag hat und er es nötig hat, aufgebaut zu werden. Aber auf jeden Fall finde ich es total interessant. Das macht es nochmal wie interessanter, nach der Predigt dann nochmal zu beten und mit dem Herrn darüber zu reden, wie er es gefunden hat. Und ja, ich hoffe, dass ich nicht immer das ehrliche Feedback höre, sondern das gnädige Feedback. Aber auf jeden Fall inspiriert es mich gerade, spornt mich irgendwie an. Es ist ein neues Jahr und eine neue Predigtreihe, wäre zu viel gesagt, wäre irgendwie total falsch gesagt, aber es gibt ein neues Thema, mit dem wir uns im Januar beschäftigen wollen. Und es wird keine Predigtreihe, weil ich das nicht alleine halte, sondern wir auch noch verschiedene andere Prediger und Predigerinnen gefunden haben, die auch gerne etwas beisteuern wollen. Hallo? Okay. Und vielleicht sogar der ein oder andere von euch da, der auch sagt, Mensch, ich würde eigentlich auch gerne mal was dazu beisteuern. Ich habe auch irgendwo einen kleinen Gedanken dafür. Und wir haben Freitag schon überlegt, haben eine kleine Feedbackrunde nachher gemacht und so über all das Thema geredet und über die Predigt geredet und haben da auch schon gedacht, ob es nicht vielleicht auch mal cool wäre, so einen Gottesdienst zu machen mit mehreren Predigtmenschen, die einfach so ihre Gedanken wir dazu weitergeben oder vielleicht ihre Eindrücke dazu weitergeben. Und dann überlegt doch einfach mal so während des Monats irgendwie, ob das was für euch wäre und sprecht mich mal an. Und wenn genug Leute zusammenkommen, würde ich das total super finden, wenn wir mal so eine andere Predigt machen könnten und ich mir das dann auch mal anhören würde, was ihr so zu erzählen habt und einfach so ein bunter Strauß von menschlichen Stimmen etwas dazu beiträgt. Und das Thema ist Gott um seiner Selbstwillen lieben. Und ich glaube, das kam ursprünglich auf bei den Gerd-Abenden, ist also etwas, was von den Gerd-Abenden hier rüber geschwappt ist und uns jetzt hier auch in den Predigten inspiriert und letzten Endes halt die Gemeinde auch dadurch prägen wird. Und dann hat es Daniel ganz stark aufgegriffen und hat immer wieder gesagt, hier, es geht wieder um Gott, um seiner Selbstwillen zu lieben. Und irgendwann dachte ich dann so, ja, das ist echt ein wichtiges Thema, ist ein gutes Thema. Und vielleicht könnten wir uns da wirklich mal so einen Monat mindestens mit beschäftigen, was das für uns bedeutet, wie man das macht, wie es möglich ist, Gott um seiner Selbstwillen zu lieben. Ob es überhaupt schwierig ist oder ob es ganz einfach ist, ob es dazugehört oder nicht dazugehört. Man könnte sicherlich ganz vieles zu dem Thema sagen. Und es ist dann eben nicht so eine Predigtreihe, sondern eher wie so ein Korb, wo man seine ganzen Einkäufe reintut und es werden nachher ganz unterschiedliche Beiträge da drin sein. Vielleicht wird sich manches sogar scheinbar widersprechen oder man betrachtet das Thema von unterschiedlichen Seiten und das fände ich mal total super. Also ich will ja eigentlich auch immer gar nicht so der Einzige sein, der hier so seine Theologie weitergibt, sondern ich glaube ja, wir haben alle was dazu beizutragen. Wir sind der Leib Christi und der Leib Christi wird mehr zu sagen haben als ein einzelner Prediger. Aber ich mache jedenfalls heute den Anfang mit so ein paar Gedanken darüber, was es bedeutet, Gottes Herrlichkeit zu betreten und was es eigentlich heißt, Gott um seiner Selbstwillen zu lieben. Und zunächst habe ich mich gefragt, ob das überhaupt so ein wichtiges Thema ist. Also lieben wir nicht ohnehin Gott um seiner Selbstwillen? Und nach ungefähr 2 Minuten Nachdenken war die Antwort ganz klar, nein, wir lieben Gott in der Regel nicht um seiner Selbstwillen, sondern wir lieben ihn um dessen Willen, was er für uns tun kann. Und das ist auch relativ logisch, also ich meine, wir haben einen allmächtigen Gott und natürlich hat man dann auch so die Vorstellung, der kann doch für alle meine Bedürfnisse aufkommen, der hat doch alles irgendwie zu geben und kann mir sicherlich auch alles geben und kann mich satt machen und glücklich machen und reich machen und schön machen. Und deswegen ist es ganz logisch eigentlich, dass man Gott sucht um dessen Willen, was er tun kann. Und wir haben sogar so einen christlichen Spruch dafür und den habe ich eigentlich immer positiv verstanden bis vor ein paar Tagen, nämlich an Gottes Segen ist uns alles gelegen. Und das ist, man kann es richtig verstehen, aber man kann es auch so verstehen, irgendwie, dass es eigentlich um den Segen Gottes geht und Gott selber uninteressant ist dabei. Hauptsache, er tut etwas für uns. Und dann ist es der Segen, der uns das Wichtigste ist und der uns in die Gegenwart Gottes treibt. Aber es ist eigentlich nicht so der Gott selbst. Und ich vermute mal, wenn ihr euer Gebetsleben anguckt, das ist jetzt so der einzige harte Punkt der Predigt, also von daher stelle ich immer gleich an den Anfang, aber wenn ihr euer Gebetsleben anguckt, dann wird sich wahrscheinlich das zu 99% um das drehen, was ihr haben wollt. Und wenn man dann noch so ein bisschen frommer ist, dann gibt's noch so dieses 1%, was Dankbarkeit ist. Also die meiste Zeit geht es eigentlich wieder darum, Herr, segne mich hiermit, segne mich damit. Und du siehst hier, mein Freund hat irgendwie dieses und jenes Problem und vielleicht könntest du dem auch noch helfen. Und apropos, wo ich gerade beim Bitten bin, mein Auto, das läuft auch nicht mehr so, wie es laufen sollte. Und du bist billiger als die Werkstatt, also könntest du vielleicht auch noch mein Auto reparieren. Und bei mir ist das natürlich dann auch immer, dass ich dann anfange zu beten, Herr, du siehst, ich habe einen Gottesdienst vor mir, ich habe keine Ahnung, was ich predigen soll. Könntest du mich bitte inspirieren mit etwas, was du mir sagst, was du mir gibst, dass ich es weitergeben kann. Und so kommt man eigentlich aus dem Bitten überhaupt nicht mehr raus. Und ich habe vor langer Zeit mal diesen Spruch gehört und habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, nämlich dieses Ich, mich, meiner, mir, Jesus segne diese vier, ist schon irgendwie etwas, was auf unserer Gebetsagenda, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ziemlich weit oben steht. Und selbst wenn es dann ums Danken geht, dann haben wir halt manchmal so Dankgottesdienste und wir sagen, ja, dank doch mal irgendwie Gott für das, was Gutes passiert ist im letzten Jahr oder im letzten Monat. Und letzten Endes geht es dann ja auch wieder bloß irgendwie darum, dass Gott unsere Wünsche erfüllt hat. Also wir sind ihm dankbar dafür, dass er uns gesund gemacht hat, gesegnet hat, inspiriert hat oder was auch immer. Aber es ist letzten Endes wieder, dass unser Wunsch am Anfang steht und wenn der Wunsch sich erfüllt hat, dann danken wir Gott dafür. Ist immer noch besser, als wenn der Wunsch sich nicht erfüllt hat und wir irgendwie mit dem Hals rumlaufen und total ärgerlich darüber sind, dass Gott das nicht getan hat, obwohl er es doch in seinem Wort versprochen hat. Aber es ist immer noch nicht so dieses, dass man Gott um seiner selbst willen liebt. Und das wäre total super, wenn wir den Punkt mal knacken könnten, so in diesem Monat, dass unsere Anbetung sich um Gott selber dreht, dass unser Gebetsleben anfängt, sich um Gott selbst zu drehen und dass Gott eben nicht mehr die Oma ist, die man bloß besucht, weil sie einem 20 Euro in die Hand drückt nachher oder bei einem langen Besuch sogar 50 Euro, sondern dass er einfach jemand ist, den wir so lieb haben, den wir so faszinierend finden, so cool finden, dass es sich einfach nur lohnt, in seiner Gegenwart zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das Oma-Bild versteht, keine Ahnung, ob ihr eine Oma habt, aber ich habe das irgendwie so oft gehört irgendwie und bei mir selber hat es nicht funktioniert, weil meine Oma nie mir Geld gegeben hat, deswegen habe ich sie auch nie besucht. Aber ich habe das bei anderen immer wieder gehört, ne, dass man da hingeht und dann sitzt man da 2 Stunden im Altenheim, hört sich irgendwelche Geschichten über den Zweiten Weltkrieg an, die einen überhaupt nicht interessieren, aber ist eigentlich bloß da irgendwie, damit man am Ende dann seine Bezahlung einstreicht. Und manchmal ist es halt, dass wir leider Gott irgendwie genauso behandeln, dass wir den Lobpreis über uns ergehen lassen, weil wir hoffen, dass es ihn gnädig stimmt, wenn wir ihn anbeten. Aber dass es eigentlich wirklich nicht um Gott geht, sondern um etwas ganz anderes. Naja, Amen. Halleluja. Da halte ich mich jetzt an Michael und der Mann mit der Mütze, ist mir egal, was der sagt. Also es geht darum, Gott anzufangen, um seiner Selbstwillen zu lieben. Und ich wollte mal beginnen mit diesem Thema Gottes Herrlichkeit betreten oder in Gottes Gegenwart kommen. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, das auszudrücken. Und wir benutzen diesen Begriff inflationär, habe ich mal gehört. Wäre so ein Wort, wenn man es etwas ganz häufig benutzt, dann benutzt man es inflationär. Und das kommt mir zumindest so vor, irgendwie, dass wir in vielen Predigten immer wieder irgendwie darüber reden, dass wir Gottes Gegenwart betreten und wie man Gottes Gegenwart betritt. Und manches Mal sitze ich entweder im Publikum und höre mir eine Predigt an, wo das drin vorkommt, oder halte diese Predigt selber und denke mir, was heißt das eigentlich? Ist irgendwie, klingt das ja total spektakulär. Also ich meine, das musst du mal einem Ungläubigen erzählen. Ich habe gestern Gottes Gegenwart betreten. Gott selbst hat mit mir geredet. Vielleicht dann, wenn man so ein bisschen älteres Deutsch hat, seine Herrlichkeit hat mich umstrahlt und ich empfing ein Wort von ihm. Und das ist im Grunde genommen ist das sowas Spektakuläres, ne? Und wir sagen das irgendwie so einfach mal irgendwie so nebenbei und verstehen gar nicht mehr irgendwie, dass Gottes Herrlichkeit zu betreten ja eigentlich irgendwie etwas total Abgefahrenes ist, was selbst in der Bibel relativ wenig Leute erlebt haben. und was man zumindest sehr gut missverstehen kann. Und man kann es eben auf diese Weise verstehen. Ich muss mal eben auf meine Präsentation gucken. Ich habe vergessen, glaube ich, zu klicken. Ach scheiße, ich habe keinen Bock auf die Präsentation. Deswegen zeige ich euch gleich alle Punkte und ihr könnt danach erraten, wo ich gewesen bin. Genau. Eigentlich ist Gottes Herrlichkeit betreten irgendwie etwas total Spektakuläres, etwas völlig Abgefahrenes. Und man kann sich ganz unterschiedliche Sachen drunter vorstellen. Und so gemäß der Einleitung meine ich, wenn wir Gottes Herrlichkeit betreten wollen, um ihn um seiner selbst willen anzubeten, dann müssen wir eigentlich erstmal an einen Ort jenseits unserer eigenen Wünsche kommen. Denn solange unser Herz noch voller Wünsche ist, werden wir eh nicht einfach Gott anbeten, sondern werden wir uns eh um das drehen, was wir auf unserem Herzen haben, was uns gerade wichtig ist. Und es wird nicht gelingen, einfach nur in Gottes Gegenwart zu sein, weil er da ist. Und das hat sicherlich schon irgendwie etwas zu tun mit seiner Herrlichkeit betreten, dass wenn man es lernen will, das auf einer systematischen, regelmäßigen Art und Weise zu tun, wird man lernen müssen, dahin zu kommen, dass man keine Wünsche mehr hat, dass nichts da ist, was gerade total dringend auf unserem Herzen ist, sondern dass wir den Kopf frei haben und den Geist frei haben, um erstmal Gott anzubeten. Und wenn ich so nachgefragt habe, das habe ich dann manches Mal gemacht, so wenn Leute über die Herrlichkeit Gottes geredet haben oder über seine Gegenwart, einfach mal gefragt, ja so, wie hast du es denn erlebt? Und dann ist in den allermeisten Fällen so eine Antwort gekommen wie, ja, ich war in der Anbetung, ganz besondere Konferenz, Bill Johnson hat gesprochen und die Burning Hearts haben Lobpreis gemacht, ich weiß nicht, ob es die Band gibt, aber irgend so eine total spezielle Lobpreisband war da und auf einmal merke ich, da ist so eine Kraft, die zieht mich auf die Knie und ich knie mich dahin und ich schließe die Augen und vergesse irgendwie total die Zeit und habe so das Gefühl, irgendwie aus meinem Körper zu treten, nehme die anderen Anbeter gar nicht mehr wahr und hab so dieses Gefühl, irgendwie, dass es einfach Gott da ist und ich mich in Gott auflöse und es ist total krass. Und dann frage ich manchmal auch nach, so ja, erlebst du das jetzt öfter oder ist das so eine einmalige Sache gewesen? Und dann kommt nicht selten die Antwort, ja, das war vor 15 Jahren. Und es war irgendwie total spontan, ich kann mir das auch selber nicht erklären, seitdem habe ich auch irgendwie nichts mehr von Gott gehört oder gelesen, vielleicht noch mal ein Zeugnis von irgendjemandem gehört, aber es ist auf gar keinen Fall regelmäßig. Und dann sagt ein anderer vielleicht, ja, bei mir war das irgendwie ganz anders. Ich bin auf der Arbeit gewesen und habe auf einmal irgendwie das Gefühl, irgendwie der Heilige Geist fällt auf mich. Ich habe das genervt von meinem Chef nicht mehr mitgekriegt, auch alles andere nicht mehr, keine Kunden mehr gesehen, keine Regale mehr gesehen und einfach nur diese Herrlichkeit Gottes. Und auch das wieder so eine total einmalige Sache. Also es kann einen dann auch natürlich am Glauben halten, kann einen irgendwie motivieren, dass man einmal irgendwie Gott erlebt hat. Aber es ist nicht so was Regelmäßiges. Und worum es mir heute geht, ist eigentlich mal beschreiben, wie das möglich ist, so eine Gegenwart Gottes regelmäßig zu erleben. Und auch mal dieser Frage nachzugehen, ob das immer irgendwie so extrem spektakulär sein muss. Und da gleich schon mal die Antwort vorweggenommen, nein, es muss nicht immer extrem spektakulär sein. Und ich vermute auch mal, dass wir das überhaupt nicht aushalten würden. Zumindest wird unser Alltag es nicht überleben, wenn wir irgendwie jeden Tag Gott so begegnen, dass wir nichts mehr sehen und dass wir nicht mehr Auto fahren können und dass wir unsere Hausarbeit nicht mehr machen können. Das wäre eine totale Katastrophe. Also man kann nicht immer auf dem Berg der Verklärung bleiben, sondern man muss auch immer wieder mal runter. Und es muss nicht sein, dass Gottes Gegenwart immer auf diese extrem spektakuläre Weise geschieht. Und bei mir ist es zumindest nicht so. Ich habe auch manchmal irgendwie das Gerücht gehört, irgendwie Storch ist immer in der Herrlichkeit. Oder einer sagte mal, Storch wird auch nicht sterben, der wird sich einfach auflösen. Bin ich eigentlich total cool. Also hätte ich richtig Spaß dran, das zu tun. Aber es stimmt auch nicht. Also ich bin bei weitem nicht immer in so einer krassen Angesprochenheit. Und trotzdem erlebe ich Gott eigentlich fast jeden Tag. Also zumindest, wenn ich mir die Zeit nehmen kann, dann erlebe ich ihn auch. Und ich möchte mal damit anfangen, das hebräische Wort für Herrlichkeit, es gibt mehrere und ich will euch gar nicht damit langweilen, wie die jetzt alle heißen, aber im Hebräischen ist herrlich oder steht hinter Herrlichkeit das Konzept eines Raumes. Also Herrlichkeit ist etwas, was einen Raum erfüllt und so denkt man sich, um in die Herrlichkeit zu kommen, muss ich aus dem einen Raum raus und muss in den anderen reingehen. ist also quasi, ich mache die Tür meines Alltags auf und trete aus diesem Alltag heraus in den Raum, der mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Und Herrlichkeit stellt man sich dann natürlich vor als die Herrlichkeit eines Königs. Also es ist nicht einfach so, ja, irgendwie so ein ätherischer Begriff, sondern es steckt eine ganz bestimmte Vorstellung dahinter. Nämlich, dass ein König Herrlichkeit hat und dass ein Raum, der von der Herrlichkeit erfüllt ist, ist ein Raum, der von der Gegenwart des Königs erfüllt ist, mit allem Prunk, der dazugehört. Und ich denke mal, das kann sich jeder von uns vorstellen. Also wir haben zwar in Deutschland keinen König mehr, Franz Beckenbauer mal irgendwie außen vor gelassen, aber ich glaube, das hat sich auch mittlerweile erledigt. Jedenfalls, ach, das ist der Kaiser, Schande. Stimmt, wir haben eh keinen König, wir haben Kaiser und ich habe keine Ahnung von Fußball und das zeigt sich gerade mal wieder. Also wir haben keinen König, wir haben auch keinen Kaiser mehr und trotzdem wissen wir genau, wie ein Thronsaal aussieht. Da gibt es mehrere Quellen für. Entweder man geht zum Zahnarzt und muss vorher ein bisschen warten und liest dann diverse Frauenzeitschriften oder blättert sie angeblich uninteressiert durch, weiß aber nachher trotzdem genau, was drin steht. Und da sind immer Bilder von den Royals. Also man guckt irgendwie immer nach England und redet darüber, irgendwie was der Earl of, keine Ahnung, wie New Hampshire gerade macht, irgendwie was die Königin gerade macht. Alex lacht, die kennt sich aus damit, die geht öfter zum Zahnarzt. Als ich. Und man ist bestens darüber informiert, wenn man sich so damit auseinandersetzen will. Und von daher kann man sich vorstellen, wie das ist, wenn die Queen auftritt und wie das bei der Krönung ist. Und man hat Videos davon gesehen, wie die royalen Menschen heiraten. Und man weiß irgendwie ganz genau, wie viel Pracht und wie viel Herrlichkeit dabei ist, wenn irgendetwas Königliches passiert. Ich kann mich erinnern, als ich noch ein Kind war, da ist Lady Di getraut worden. Freitag habe ich noch gedacht, sie wäre gekrönt worden, aber das stimmt gar nicht. Also sie ist getraut worden und es waren unheimlich viele Fernsehfeatures da drin. Und unter anderem sagte einer was irgendwie über ihr Kleid und sagte, es wäre Eierschalen gewesen. Und das hat mich total rausgebracht. Also ich wusste nicht, was das heißt und bin dann irgendwie als Kind dann zu meiner Mutter gegangen und habe gefragt, wie das denn sein kann, wie das so eine reiche Frau ein Kleid aus Eierschalen sich basteln muss. Und habe dann gelernt, dass Eierschale auch eine Farbe ist. Das ist also ein prägendes Ereignis bis heute in meinem Leben und ich bin sehr froh, das erlebt zu haben. Also man kann sich's vorstellen. Und wenn man das nicht aus irgendwelchen Illustrierten hat, dann hat man doch mit Sicherheit früher auch Ivanhoe, den schwarzen Ritter, gesehen im Fernsehen und verschiedene andere Dramen mit Elizabeth Taylor damals noch, heute mit Hugh Ledger und ähnlichen Leuten, wo auch irgendwie Königspaläste vorkommen. Und man hat so ein inneres Bild davon. Also wenn ich die Augen schließe und mir etwas Königliches vorstelle, dann sehe ich einen großen Raum, extrem prunkvoll, irgendwie mit hohen Fenstern und überall sind teure Holzverzierungen und Holzschnitzereien drin und irgendwo in der Mitte drei Stufen höher, das kann ich euch mal vormachen, sogar vier Stufen höher sitzt dann der König auf seinem Thron. Okay, nehmt's euch nicht als Bild mit. Also der König sitzt auf dem Thron und das ist ein sehr teures Ding, ist vergoldet und überall sind Edelsteine drin. Und der ganze Raum ist irgendwie mit dieser Herrlichkeit voll. Der Typ, der auf dem Thron sitzt, trägt einen Hermelinmantel und noch Purpurkram irgendwie dabei, hat eine große Krone auf, vielleicht sogar mehrere Kronen, die unheimlich teuer und wertvoll sind und an sich schon sehr beeindruckend sind. Und das habe ich letztes Jahr erlebt, als wir zusammen in London gewesen sind. Was, letztes Jahr? Egal. Also als wir in London mal gewesen sind, ich hoffe, es war London, und dann uns im Tower auch die Kronjuwelen angeguckt haben. Und da sind Vermögenswerte in diesem kleinen Raum, das ist unglaublich. Da liegt Krone neben Krone und da einzelne sind wie mit so und so vielen 100 Diamanten besetzt. Und es ist also unheimlich Kohle und es funkelt und strahlt alles und es strahlt einfach eine Herrlichkeit aus. Und dabei sind dann auch noch ein paar Paladine natürlich, die da mit ihren polierten Hellebarden da stehen und einfach wichtig aussehen. Und das Ganze ist nur auf Effekt eigentlich getrimmt. Also der ganze Sinn irgendwie von Krönungszeremonien und Königskram liegt eigentlich damit darin, dass man als einfacher Mann rauskommt aus seinem Alltag und diesen Raum sieht und überwältigt ist von der Herrlichkeit, die da ist. Also man kriegt sofort das Gefühl, ich bin eigentlich bloß ein kleiner Wurm, aber der, der auf dem Thron sitzt, ist unglaublich. Der ist mir sowas von überlegen und es gibt ein gewisses inspirierendes Gefühl. Es ist einfach das Gefühl von Herrlichkeit, macht etwas mit uns. Es erhebt unsere Seele und es lässt uns nicht unverändert. Es lässt wahrscheinlich ungefähr keinen Menschen kalt, mal richtig mit Herrlichkeit in Berührung zu kommen. Und das ist auch das gleiche Prinzip, das Kirchen haben. Falls ihr euch mal gefragt habt, warum große Kirchen immer irgendwie so prächtig sind und warum die so extrem viel Kohle da reingesteckt haben, es ist eigentlich nur dafür da, dass der einfache Anbeter aus seinem grauen Alltag hinauskommt und einen Raum betritt, von dem er weiß, irgendwie das ist ein Königssaal. Hier wohnt irgendwie jemand drin, hier sitzt jemand drin, irgendwie dessen Herrlichkeit mein ganzes Leben überragt und es macht halt einfach irgendwie etwas mit einem. Und das war sicherlich so im Mittelalter, wo es wirklich nur diesen grauen Alltag gab und den täglichen Kirchgang, war es etwas, was die Seele unheimlich erhoben hat und was wichtiger war als die Bibel, die man eh nicht lesen konnte, weil sie auf Latein verbreitet worden ist. Aber es gab halt einfach ein Gefühl dafür, wie herrlich eigentlich Gott ist. Und das ist das irgendwie, was dahinter steht. Also das ist was hinter diesem Bild steht. Und mir ist wichtig daran, dass die Herrlichkeit dann eben auch nicht etwas ist, was sich kognitiv auswirkt, also was unseren Kopf anspricht, sondern sie ist etwas, was das Herz anspricht. Man geht nicht irgendwie nach einer Krönungszeremonie nach Hause und erzählt seiner Frau, die nicht dabei gewesen ist, ja, das war interessant. Der König hat auf dem Thron gesessen, der Thron war 5 Stufen höher. Ich habe mal geschätzt, wie viel Gold da verarbeitet worden ist und ich schätze mal, es müssen so ungefähr 24 Kilogramm gewesen sein. Dann habe ich irgendwie 6 Bedienstete da gezählt, die da gewesen sind. Dann kamen irgendwie Leute, die seine Schleppe getragen haben, das waren 5 an der Zahl. Die Schleppe war genau 5,40 Meter lang. Ich habe mal irgendwie so nachgemessen ungefähr. Sondern man wird anders darüber reden. Man wird sagen, ich kann nicht beschreiben, was ich da gesehen habe, aber es war unglaublich. Es hat etwas mit mir gemacht, aber ich kann jetzt nicht sagen, welcher Diamant der schönste gewesen ist oder ich könnte noch nicht mal sagen, wie viele andere Menschen da gewesen sind, könnte nichts davon jetzt wirklich beschreiben, aber es war einfach klasse. Und das ist mir echt ein wichtiger Punkt, weil Gottes Gegenwart und Gottes Herrlichkeit wird immer irgendwie etwas Emotionales mit uns machen. Und man kann diese emotionalen Sachen ganz schlecht beschreiben. Und so komme ich selber immer wieder so in die Situation, wo mich irgendjemand fragt, ja, wie erlebst du denn jetzt eigentlich genau Gottes Gegenwart? Oder wie erlebst du das jetzt genau, dass Gott mit zu dir redet? Und ich gebe mir schon immer echt Mühe, irgendwie das zu beschreiben und überlege schon immer irgendwie vorher, was kann ich antworten. Aber es gibt immer so einen Aspekt mindestens davon, den ich überhaupt nicht beschreiben kann. Also ich kann nicht genau sagen, wie ich Gott erlebe. Ich kann auch nicht genau sagen, wie ich Gott höre oder wie es sich anfühlt und wie das Gott mich liebt, kann ich nicht sagen. Aber genauso wenig kann ich auch sagen, warum ich meine Frau liebe. Also wir haben ein Eheseminar besucht vor vielen Jahren und da muss man auch sagen, irgendwie, ja, warum liebst du eigentlich deinen Partner? Und alle, wirklich alle Männer, die da waren, haben gesagt, weil sie gut kocht. Und das stimmt, also Alex kocht super, aber ich hoffe, dass ich sie nicht deswegen liebe, weil sie besser kocht irgendwie als der Dönermann, zu dem wir sonst gehen. Und dass, wenn sich das mal ändert, dass ich dann den Dönermann auf einmal mehr liebe, das wäre total schrecklich. Krasser Scheidungsgrund, ich bin mit dem Dönermann abgehauen. Und genau das gleiche Prinzip ist da auch. Also wenn ich schon das nicht erklären kann, wie soll ich dann genau erklären, wie es in Gottes Gegenwart aussieht und wie ich seine Herrlichkeit so erlebe? Dafür kann ich aber sehr genau beschreiben, wie ich selber diese Gegenwart betrete. Und das möchte ich gerne mal machen, weil es ja auch vielleicht etwas ist, was anderen Leuten hilft. Ich weiß allerdings auch, dass es etwas ist, was einigen Leuten gar nicht helfen wird. So habe ich zum Beispiel dann Freitag nochmal mit Alex drüber geredet und sie meinte, ja, super erklärt, aber funktioniert bei mir überhaupt nicht. Also bei mir läuft das irgendwie ganz anders. Und das kann sicherlich dann auch bei euch so sein, wie das meine Schritte in Gottes Gegenwart und wie ich Gott dann da erlebe, ganz anders sind als eure und dass es für euch nicht funktioniert. Aber ich glaube, es ist mindestens ein Element dabei, was es überall geben muss, irgendwie was, also wo man einfach Techniken für entwickeln muss. Und das ist dieser Punkt, irgendwie die Herrlichkeit zu betreten, indem man die eigenen Wünsche hinter sich lässt und den Kopf frei hat für Gott. Und bei mir ist es so, dass ich gerne mobil bin beim Beten. Früher, als der Sprit noch billiger war, bin ich viel Auto gefahren beim Beten. Das versuche ich jetzt gerade wieder, weil so meine anderen Gebetsmöglichkeiten eingeschränkt worden sind. Deswegen bin ich gestern auch nochmal 2 Stunden irgendwie nachts rumgefahren und habe gebetet. Aber ich mache es gerne in der Natur. Also ich bin dann gerne wieder bei unterwegs und spazieren gehen ist top. Früher war ich immer am Harcourtsee, irgendwie fast jeden Tag eigentlich oder mindestens jeden Freitag dann auch mal irgendwie 2 Stunden lang zum Beten rausgegangen. Jetzt sind so unterschiedliche Orte, aber es ist immer noch so, dass das Rumlaufen mir wirklich dabei hilft. Und dann stelle ich fest, dass wenn ich anfange zu beten, ist mein Kopf extrem voll. Und ich vermute mal, dass ich auch nicht der Einzige bin, dem das so geht. Also so ab diesem Moment, wo ich sage, okay Herr, ich möchte jetzt einfach beten, ich gebe dir einen gewissen Teil meiner Zeit, ich denke mal, ich werde 2 Stunden wahrscheinlich unterwegs sein und bitte dich einfach, dass du mich inspirierst und dass du zu mir kommst. So ab diesem Moment merke ich, wie voll mein Herz eigentlich ist. Und ich finde das total lästig, weil ich eigentlich immer dachte, ja, ich will doch lieber mit einem leeren Herzen beten, um da wirklich Gott zu begegnen. Aber es ist eigentlich jedes Mal das Gleiche. Also sobald ich anfange, merke ich, ich habe Kopfschmerzen. Ich bin eigentlich total müde. Ich würde jetzt gerne noch einen Kaffee trinken. Ich habe einen total vollen Schreibtisch, ey, was da alles irgendwie drauf liegt. Und heute Abend muss ich auch noch predigen. Und ich will beim Predigen auch noch originell sein. Ich will mich nicht irgendwie dauernd wiederholen und immer die gleichen Witze machen und wäre cool, eine neue Erkenntnis zu haben. Und wenn ich dann da bin, irgendwie dann merke ich, dass ich Freunde habe, denen es auch irgendwie schlecht geht. Und dann will ich irgendwie für die auch noch beten. Und mein Herz wird auf einmal irgendwie total voll. Und ich sehe den Wald vor lauten Bäumen nicht mehr oder den Gott vor lauter Gebetsanliegen nicht mehr, weil einfach irgendwie so viel da ist. Und dann war früher immer so mein Ansatz, dass ich mir dachte, okay, ich werde das jetzt alles irgendwie beiseite drücken. Und ich sage jetzt einfach, ich will damit nichts zu tun haben. Ich werde jetzt nicht an meine Freunde denken, für die ich beten soll. Ich werde nicht an meine Predigt denken, die ich halten muss. Ich werde nicht an was auch immer denken, sondern ich werde jetzt an Gott denken. Und meine Erfahrung war, dass das überhaupt nicht geklappt hat. Also je mehr ich versucht habe, Gedanken zu verdrängen, umso mehr Gedanken sind eigentlich auch gekommen. War immer so ein bisschen, wie man, wenn man versucht, so einen Ball unter Wasser zu drücken, der kommt immer wieder hoch. Also kann man vielleicht auch mal eine Weile machen, indem man sich da drauflegt, aber irgendwann ist man kurz vorm Ertrinken und man wird den Ball wieder loslassen und er schnellt wieder hoch. Und genauso war mir das auch beim Beten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache es jetzt anders. Ich lege mir immer einen Block daneben und schreibe mir alles auf, was mir wichtig ist, was mir gerade einfällt und versuche das dann nachher irgendwie mal abzuarbeiten. Aber es hat auch nicht so richtig geklappt, denn wenn ich einmal irgendwie anfange zu schreiben, dann höre ich eigentlich auch nicht mehr auf. Und so könnte ich dann auch so meine 2 Gebetsstunden irgendwie auch die ganze Zeit damit füllen, dass ich nur irgendwie daran denke. Und dann bin ich irgendwann auf eine revolutionäre Idee gekommen oder etwas, was für mich revolutionär ist und was auch mein Gebetsleben total verändert hat. Und ich habe mir gesagt, ich werde einfach mal bewusst die erste Zeit, auch solange es dauert, werde ich nutzen, um meine Gebetsanliegen abzuarbeiten. Und wenn ich das so mache, stelle ich fest, dass es ganz schön schwer ist, irgendwie so 1 Stunde Gebet jetzt auf ein bestimmtes Anliegen oder sowas zu verwenden und dass ich eigentlich ziemlich schnell durch bin. Dass es auch manches Mal so ist, irgendwie Fürbitte auch nur ist, ja, ich möchte mich mal dran erinnern, irgendwie hier, das ist mein Anliegen für den und den, irgendwie, und könntest du mal bitte machen und danke. Und dann ist es auch irgendwie ganz oft weg. Oder wenn ich für irgendwelche anderen Dinge bete, Predigtvorbereitung ist echt schlecht, weil dann ich von Hölzgen auf Stöcksgen komme und dann habe ich eine Predigt nachher fertig und habe keine Zeit mit Gott verbracht oder nicht wirklich mit ihm verbracht. Aber so bei den meisten Sachen kann ich es eigentlich sehr leicht abhaken. Wenn ich eine Zeit habe, wo ich wenig bete, dann dauert es manchmal auch irgendwie ganz schön lange. Und dann kann es auch mal irgendwie sein, dass ich gar keine Zeit mehr habe, nachher mit Gott so Herz zu Herz zu kommunizieren, dass ich nicht in seine Gegenwart reinkomme, sondern mich die ganze Zeit nur um Anliegen gedreht habe. Aber da denke ich mir dann auch, okay, ist egal. Das Leben mit Gott ist ja kein Sprint, ist ein Marathonlauf eher. Und deswegen, was heute nicht gut geklappt hat, das wird einfach morgen gut klappen. Und da mache ich mir keine Gedanken drüber. Aber normalerweise kommt dann irgendwann der Punkt, wo ich merke, dass ich innerlich leerer werde, noch nicht so ganz leer bin und gleichzeitig auch merke, dass mich Gott selber zieht. Also dass meine Gedanken sich irgendwo immer mehr irgendwie um den Herrn drehen, immer weniger um meine Anliegen drehen. Und kurz darauf kommt dann meistens irgendwie so der Punkt, wo ich vergesse, für was ich beten wollte. Also wo einfach irgendwie auch diese Anliegen gar nicht mehr da sind. weil ich merke, dass es so kostbar ist, irgendwie mit Jesus Zeit zu verbringen, dass mir eigentlich alles andere egal ist. Und manchmal ist das komisch, also wenn ich da selber so in der Rückschau drüber nachdenke, wundere ich mich eigentlich, dass es so sein kann. Nämlich es gab auch Situationen, wo ich krank war und es mir echt richtig schlecht ging und ich irgendwie depressiv war und alles. Und ich habe angefangen, auf diese Weise zu beten und natürlich auch viel für mich gebetet. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ist eigentlich auch egal. So, ob ich gesund bin oder krank, wen interessiert das? Ob ich jetzt irgendwie einen schlechten Abend hatte oder vielleicht sogar eine schlechte Woche, ist doch eigentlich irgendwie total egal. Wenn ich erstmal irgendwie eine Million Jahre im Himmel gewesen bin, irgendwie dann werde ich mich da garantiert nicht mehr dran erinnern. Und einfach so gemerkt habe, dass die Welt extrem klein wird. Und das ist so dieser Punkt, wo man diesen Raum jenseits der eigenen Wünsche und Anliegen betritt, wo es einfach, wie man Dinge so aus Gottes Perspektive sieht, dass es total egal ist. Und das ist dann normalerweise auch der Punkt, wo ich spätestens dann anfange, Gott zu spüren und auch so einen Eindruck zu kriegen von Gottes Herrlichkeit. Und was sich bei mir dann meistens auch körperlich auswirkt. Und es ist jetzt nicht so irgendwie, dass ich dann anfange zu schwitzen oder umzufallen oder irgendwas anderes. Ich werde nur immer extrem langsam. Das heißt also, ich laufe normalerweise irgendwie dann schnell darum und auf einmal ist es dann so, ja, ich merke, dass ich anfange in Sprachen zu beten, merke, dass ich anfange Lieder zu singen und laufe irgendwie immer langsamer. Und wenn ich so merke, ich werde langsam, dann weiß ich, ich bin auch so langsam drin. Ist dann auch ganz oft so der Moment, wo irgendein verstörter Fußgänger mit dem Hund an mir vorbeigeht und mich komisch anguckt oder schon fragt, ob alles in Ordnung ist. Was sich wahrscheinlich auch wundern, dass da jemand irgendwie durch den Wald schleicht und in fremden Sprachen redet, die sie noch nie gehört haben. Also es kann dann auch schon manchmal so einen peinlichen Aspekt auch haben, aber da muss ich dann halt auch einfach durch und denke mir, meine Menschenfurcht ist nicht so wichtig wie meine Gottesfurcht. Jedenfalls ist das so dieser Moment, wo ich dann auch anfange, mich um Jesus zu drehen und wo das ganze Gebet sich auch ändert. Und ich anfange, ihn anzubeten, manchmal anfange, Lieder zu singen, manchmal irgendwie auch einfach nur so meine eigenen Gedanken ausbete, aber wo es dann wirklich gar nicht mehr um mich geht, sondern wo es um Gott geht. Und das sind so kostbare Zeiten, irgendwie da würde ich auch irgendwie jedes Gebet für wegschmeißen, wenn ich das könnte, irgendwie, also alles, was so mit mir selber zu tun hat, weil das eigentlich so der Moment ist, den ich erreichen möchte. Und das drückt sich dann immer in ein von zwei Möglichkeiten aus. Entweder merke ich, dass ich einen total tiefen Frieden kriege und dass so alle Unruhe in mir weg ist, oder ich merke, dass ich eine total extreme Freude kriege, die ich mir selber nicht erklären kann, aber dann auch manches Mal da durchs Gebüsch hüpfe oder irgendwie dann wieder schnell durch unsere Wohnung renne und irgendwie immer lauter bete und Gott preise und es ist einfach so Halleluja und Hurra und total anders. Und ich kann mir gar nicht erklären, wo das herkommt. Also ich weiß natürlich, wo es herkommt, dass es der Heilige Geist ist, aber es ist irgendwie fremd. Also ich weiß, dass ich das nicht selber bin und dass ich das gerade irgendwie nicht selber mache, aber es ist total toll. Ach, und dieser Punkt ist es, wenn ich darin leben könnte, dann würde ich das echt total gerne machen. Aber irgendwann ist es dann auch wieder vorbei. Hab schon ein paar Mal versucht, da mehrmals reinzukommen hintereinander. Das hat in der Regel nicht geklappt. Es scheint auch irgendwie anstrengend zu sein für die Seele oder was auch immer, woran auch immer es liegt. Aber es gelingt nicht. Ich bin irgendwie mal eine halbe Stunde da drin. Vielleicht mal, wenn es hochkommt, schaffe ich auch mal eine Stunde schaffe ich nicht, schaffe ich nie. Und dann irgendwann, am Ende, dann fangen die Anliegen wieder an und ich merke wieder, dass ich rausgehe und da ist irgendwie wieder, ich habe Kopfschmerzen oder sowas und ist wieder irgendwo Gott um seines Segens willen zu suchen und nicht um seiner selbst willen zu suchen. Aber genau deshalb sind so diese Momente, wo ich jenseits irgendwie meiner Wünsche bete und lebe, sind total kostbar für mich. Ist total super. Und ja, würde ich euch echt allen total wünschen, dass ihr auch dahin kommt, wie auch immer jetzt eure Methode ist. Das ist eh eine Sache, die man ausprobieren muss und wo man auch üben muss. Und es ist nicht, dass ich mit meinem geistlichen Leben geboren worden bin, also echt überhaupt nicht. Da stecken jetzt 20 Jahre harte Arbeit drin. Und es waren so viele Gebetszeiten, wo ich nullstens in irgendetwas reingekommen bin, irgendwie was auch nur ein bisschen nach Gottes Gegenwart ausgesehen hat. Und ich bin einfach immer irgendwie da durchgegangen und habe gedacht, ja, wenn ich nicht übe irgendwie, dann werde ich das wahrscheinlich auch nicht schaffen. Also man kann sich auch irgendwo selber trainieren auf eine Sensibilität Gott gegenüber. Aber um zum Anfang, fast zum Anfang zurückzukommen, es ist nie oder extrem selten ist das was wirklich richtig Spektakuläres. Und ich könnte auch immer noch, wenn dann mal wieder ein bisschen Menschenfurcht kommt, auch sagen, okay, ich brummel jetzt einfach meine Lieder irgendwie, anstatt die irgendwelchen Spaziergängern mit auf den Weg zu geben, weil ja, ich habe ja Kontrolle über mich selber. Also es ist nicht irgendwo nur dieses Umfallen und mit Schaum vom Mund irgendwie da liegen und total weggeknallt sein. Also das mag mal vorkommen, aber das sind wirklich irgendwie ganz besondere und sehr, sehr seltene Gelegenheiten. Und das Normale ist eigentlich, dass man Gott in der Stille begegnet und so dieses stille Reden Gottes da ist, diese stille Gegenwart Gottes. Aber das ist auch irgendwie die Sache, die uns prägen kann, wenn es regelmäßig genug ist. Ja, Amen. Ja, was machen wir jetzt? Hast du noch ein Schlusswort oder wolltest du noch beten?